Ja, ihr habt den Predigttext gehört. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann, dass auch einige bekannte Gesichter heute Morgen hier sitzen. Ob ihr lächelt, kann ich nicht sehen, aber ich glaube schon. Ich muss sagen, dass ich glaube vor ungefähr 5 oder 6 Wochen hat Thomas mich gefragt, ob ich heute Morgen hier predigen kann, und ich habe zugesagt. Und als ich anfangen wollte, diese Predigt vorzubereiten, das war so vor ungefähr 10 Tagen, 14 Tagen, da bahnte es sich an, dass die Corona-Maßnahmen mal wieder angezogen werden, dass wir weiter eingeschränkt werden. Und ich muss sagen, dass mir das mein Herz sehr schwer gemacht hat. Und es mir irgendwie belanglos erschien, mich jetzt um diesen Text zu bemühen. Und habe gedacht, irgendwie fehlt mir die Kraft dazu. Mein Herz sagt irgendwie, ich kann gerade nicht mich darauf einlassen. Doch je mehr ich mich mit diesem Text beschäftigt habe und je mehr ich da eingetaucht bin, desto glücklicher war ich, dass ich diesen Tauchgang sozusagen gewagt habe. Und es hat mir sehr gut getan. Und ich hoffe, dass es euch auch sehr gut tut, wenn ihr das jetzt hört, was hier alles in diesem Text drinsteckt. Markus hat letzte Woche über das Sorgen gesprochen, warum wir uns sorgen. Es ging mehr so um Alltagssorgen und wie wir die in Absprache mit Jesus besser handeln können und was Jesus uns da anbietet, nämlich dass er die Sorgen uns nimmt und wir frei davon sind. Falls ihr das nicht gehört oder gesehen habt, dann schaut da gerne noch mal rein. Ihr findet es bei uns auf dem YouTube-Kanal oder auch auf der Homepage verlinkt. Das ist quasi der Textabschnitt, den Markus behandelt hat, ist der nach meinem von heute kommt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber genau. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut einfach rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Konsti hat das Schriftwort gelesen und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das jetzt so gehört habt. Ich habe natürlich jetzt einen Vorteil, weil ich es mehrmals gelesen habe. Den Vorteil habt ihr eventuell nicht. Aber als ich es so durchgelesen habe, dachte ich, ja, ist ja eigentlich alles klar. Wir sollen keine Reichtümer auf der Erde anhäufen und stattdessen Schätze im Himmel sammeln. Fertig. Habe ich verstanden, das war's, Amen, so ungefähr. Und je mehr ich da weiter gelesen habe, mich mit einzelnen Wörtern beschäftigt habe, einzelne Verse betrachtet habe, kamen dann doch so ein paar Fragen in mir auf. Zum Beispiel, was sind überhaupt Schätze im Himmel? Und wie kann ich die sammeln? Wo finde ich die? Wer gibt mir die? Und genau, dann ist mir noch ein anderer Satz hängen geblieben. Konsti hat das gelesen, da steht tatsächlich, das Auge gibt dem Körper Licht. Und ich dachte, das Auge gibt dem Körper Licht? Gibt nicht das Licht dem Körper Licht? Also irgendwie war ich ein bisschen verwirrt und habe mich dann näher damit beschäftigt. Und ich möchte den Text, den wir heute behandeln, in 3 Abschnitte einteilen. Und wir starten mit dem ersten Abschnitt. Den habe ich überschrieben, Schätze im Himmel. Ich werde euch also jetzt aufklären, was diese Schätze im Himmel sind. Ich lese nochmal diese beiden Verse, 3 Verse, 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Und Jesus meint es tatsächlich wörtlich. Diese Warnung bezieht sich so auf das gierige Streben nach Reichtum, nach irdischen Sicherheiten und auch ein bisschen bezieht es sich auf das Motiv, das dahinter steckt. Also warum tue ich das überhaupt? Warum strebe ich es an, mir Reichtümer hier auf der Erde anzusammeln? Es gibt noch andere Verse, die dazu was sagen. In Sprüche 23, Verse 4 und 5, da lesen wir, versuche nicht, mit aller Kraft reich zu werden. Sei klug und vergeude deine Zeit nicht damit. denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden. Er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Irdischer Reichtum ist vergänglich und daher ist er sehr unsicher, etwas sehr Unsicheres. Wir glauben vermeintlich, dass es uns eine Sicherheit bietet, aber diese Sicherheit ist nur scheinbar. In der Zeit, als Jesus das erzählt hat, haben die Leute Stoffe zum Beispiel gesammelt, die wertvoll waren. Damals waren gewisse Stoffe wertvoll oder eben Dinge, die von Rost zerfressen werden können. Heute würden wir andere Dinge anhäufen, sammeln. Aber die Idee, glaube ich, leuchtet uns heute auch noch ein. Eine kleine Motte, ein unscheinbares Tier, kann den wertvollsten Stoff in kürzester Zeit ruinieren. Rost kann scheinbar dauerhaftes und kostbarste Gegenstände zerstören. Diebe kommen, nehmen alles mit und alles ist weg. Oder wie es in diesen Sprüche-Versen stand, der Reichtum bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Ich glaube, wir haben es in den letzten Monaten selbst erlebt, wie ein kleiner, zunächst unscheinbarer Virus unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und plötzlich sind Prioritäten ganz anders und neu geordnet, als sie es zuvor waren. Mit dem Streben nach irdischem Reichtum sind allerdings nicht nur materielle Dinge gemeint. Jesus meint hier auch solche Sachen wie nach Macht streben, nach Ehre streben, nach Ansehen in der Welt streben. Auch all diese Dinge kann man sammeln und anhäufen. Es geht also um all das, was unser Herz in seinen Bann zieht und wodurch wir vom Wesentlichen abgelenkt werden. Es kann Materielles sein, aber auch Immaterielles. Alle diese vermeintlichen Schätze sind vergänglich und nichtig. Wer sich danach ausstreckt, erliegt einer gefährlichen Selbsttäuschung. Aber noch trauriger ist, dass dein Herz dadurch von den wahren Schätzen abgelenkt und vernebelt wird. Jesus spricht stattdessen von Schätzen im Himmel, die wir sammeln sollen. Man könnte auch sagen, er spricht von bleibenden Schätzen, also nicht vergänglichen Schätzen, sondern von bleibenden Schätzen. Die bleibenden und wahren Schätze sind nicht auf dieser Erde, das heißt nicht in dieser Welt zu finden, sondern im Himmel. Wobei es auch komisch ist, nach oben zu zeigen, aber ihr wisst, was ich mit Himmel meine. Dorthin lenkt Jesus jetzt den Blick seiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wie ich eingangs gesagt habe, habe ich mich anfangs gefragt, okay, was sind diese Schätze im Himmel? Und es gibt zum Beispiel eine Begegnung von Jesus und einem jungen Mann, das kann man im Matthäus-Evangelium nachlesen. Und dieser junge Mann hat vermutlich einen sehr großen Reichtum. Er besitzt anscheinend ein großes Vermögen. Und dieser junge Mann kommt zu Jesus und fragt ihn, Jesus, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet und zählt ihm einige Gebote auf, die er einhalten sollte. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst deine Mitmenschen lieben. Und dieser junge Mann antwortet, ja gut, das habe ich alles schon erledigt, mache ich alles schon. Was muss ich denn noch tun? Finde ich ein bisschen fragwürdig, diese Aussage, aber darum geht es jetzt nicht. Jesus lässt sich darauf ein und antwortet ihm im Matthäus 19, Vers 21, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. An einer anderen Stelle im ersten Timotheusbrief, da schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus im ersten Timotheus 6, die Vers 17 bis 19, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. In reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Ich war etwas überrascht davon, das Wort Kapitalanlage in der Bibel zu lesen, aber es steht da so. Und diese Bibelstellen enthalten eine einfache und unmissverständliche Botschaft. Jeder, der Gott nachfolgen will und seine Besitztümer, die er hier auf der Erde zur Verfügung hat, nicht wie einen Schatz behütet, sondern sie nach Gottes Idee zu seiner Ehre verwendet, um Gutes damit zu tun, erwirbt dadurch andere, bessere, bleibende Schätze. Schätze im Himmel. Er wird in Gottes Augen also nicht ärmer, sondern reicher. Jeder Mensch, der Gott folgt und bereitwillig ist, freigebig mit dem umzugehen, was Gott ihm geschenkt hat, sammelt Schätze im Himmel. In der Bibel werden wir immer wieder dazu aufgefordert und daran erinnert, Gutes zu tun, einander zu helfen, denn Gott hat Freude daran. An einer Stelle lesen wir, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und die allergrößten Schätze, die wir sammeln können, finden wir jedoch in Jesus Christus selbst. Je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, je mehr wir seine Liebe in allen unseren Lebenslagen sehen und ihn dadurch besser kennenlernen, umso mehr wird er unser wahrer Schatz im Himmel werden. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Schätze haben offenbar eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf das menschliche Herz. Und deine eigenen Gedanken können Aufschluss darüber geben, wo dein Schatz ist. Worum kreisen sich deine Gedanken? Worüber denkst du nach? Und wie möchtest du dich möglichst auf dieser Erde absichern? Was häufst du an? Welche Reichtümer? Wo sind deine Schätze? Worin besteht dein Reichtum? Ich möchte weitermachen mit dem zweiten Abschnitt. Den habe ich überschrieben mit »Das Auge gibt dem Körper Licht«. Ich lese diese beiden Verse nochmal, 22 und 23. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß die Finsternis. Im ersten Abschnitt hat Jesus von zweierlei Schätzen gesprochen, an denen unser Herz hängen kann. Und nun spricht er von zwei Zuständen, in denen unser Herz sein kann. Er spricht einmal von dem Licht, gleich gut, und finster, gleich böse. Und da wirft sich die Frage auf, was ist denn das, was bedeutet das denn nun? Warum gibt das Auge dem Körper Licht? Ich habe ein bisschen was dazu gelesen und die Antwort darauf hat mich selbst sehr erstaunt. Jesus will hier tatsächlich uns nicht über das menschliche Auge aufklären, sondern über das Herz, das wir ja im ersten Abschnitt schon gesehen haben. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und diese zwei Zustände des Herzens beschreibt Jesus, indem er das Auge als Bild, als Metapher verwendet. Das Auge wiederum vergleicht er mit einer Lampe. Also man muss ein bisschen um die Ecke denken, ich gebe es zu, aber es ergibt alles einen Sinn. Also, eine Lampe verbreitet Licht. Das Auge verbreitet kein Licht, aber das Auge nimmt dieses Licht auf. Und die Parallele, die Jesus hier aufzeigt, besteht darin, dass die Funktion und die Reichweite einer brennenden Lampe und eines guten Auges eine ähnliche Wirkung haben. Beides hilft uns, unsere Umgebung zu erkennen. Je besser die Lampe, umso heller das Licht und je besser das Auge, umso klarer die Sicht. Ich habe hier gereimt, war keine Absicht, ist mir auch erst später aufgefallen. Im Umkehrschluss bedeutet das, wie eine schlechte Lampe nur schwaches Licht gibt, so kann ein schwaches oder blindes Auge wenig oder nichts sehen, sehr zum Schaden seines ganzen Körpers. Das meint Jesus, wenn er sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge. In der Bibel finden wir viele Stellen, wo das Auge als Bild für den inneren Zustand des Menschen benutzt wird. So lesen wir zum Beispiel von hohen und stolzen Augen, von verblendeten Augen, von Augen ohne Gottesfurcht, vom bösen Auge, von Augen, die des Reichtums nicht satt werden. Aber wir lesen auch von erleuchteten Augen und vom gütigen Auge. Das Auge steht also für eine Art Spiegel oder Ausdruck des menschlichen Innern, des menschlichen Herzens. Jesus sagt weiter, wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wörtlich übersetzt würde hier eigentlich nicht das Wort klar stehen, sondern das Wort einfältig. Einfältig ist ein Wort, das wir in unserem täglichen Sprachgebrauch nicht mehr so richtig verwenden. Es steht für etwas Einfaches, Schlichtes oder auch Reines. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Das entsprechende Substantiv, also die Einfalt, finden wir im Neuen Testament noch an anderen Stellen. So können wir im Epheser oder auch im Kolosserbrief von der Einfalt des Herzens lesen oder auch von der Einfalt im Hinblick auf Gott. Im 2. Korintherbrief hebt Paulus eine besondere Schattierung dieser Einfalt des Herzens gegenüber Gott hervor. Dort fordert er seine Leser und Leserinnen dazu auf, Gutes zu tun. Und dort steht im Zusammenhang damit dreimal das Wort Freigebigkeit, wo eigentlich das Wort Einfalt wörtlich stehen müsste. Wir erinnern uns also an den ersten Teil, wo wir gelernt haben, dass wir Schätze im Himmel sammeln, wenn wir freigebig sind. Anhand dieser Bibelstellen wird deutlich, was mit dem Wort einfältig bzw. Einfalt gemeint ist. Mit dem einfältigen Auge, mit der einfältigen, einfachen, schlichten inneren Haltung. Es ist die durch Liebe und Vertrauen gekennzeichnete Einfachheit und Schlichtheit des Herzens, die nicht zulässt, dass irgendwelche Reichtümer oder zweifelnde oder böse Hintergedanken unser Verhältnis zu unserem Gott und Vater trüben. Wenn der Blick unserer Augen, also der Blick deines Herzens, ungetrübt klar ist, so profitiert der ganze Leib davon. Und wenn das Herz einfältig auf Jesus schaut, dann wird es vom Licht erfüllt. Und dieses Licht kommt von Gott. Es hilft dir, das Wort Gottes zu verstehen und praktisch auf dein Leben anzuwenden. Es gibt Klarheit, es gibt Kraft, einen einmal erkannten Weg Schritt für Schritt zu gehen. Es hilft uns in den Schwierigkeiten des Lebens und die bleiben keinem von uns erspart. Gottes Führung und seine Hand zu erkennen, dieses göttliche Licht will er jedem schenken. Und ich kann euch nicht sagen, wie gut mir das getan hat, das zu verstehen, das zu hören, das zu lesen. Tut es euch auch so gut, das zu hören? Schaff dir einen klaren Blick auf Gott und er wird dir Licht und Kraft schenken. Durch einen ungetrübten Blick auf Gott wirst du erkennen, was dir die größten bleibenden himmlischen Schätze sein können. Mit einem ungetrübten Blick auf Gott wird sich alles in deinem Leben in das richtige Verhältnis setzen. Ich finde, manchmal verlieren wir so den Überblick und Gott bringt das alles wieder in die richtige Perspektive. Ich musste diese Woche, also ich bin Studentin und ich musste diese Woche eine Präsentation in der Uni halten zum Thema Lernen im Erwachsenenalter. Das ist ein interessantes Themengebiet der Entwicklungspsychologie und es ging unter anderem darum, dass wir verschiedene Lernstrategien anwenden, um ein Lernziel zu erreichen. Und dafür ist es wichtig, dass wenn ich mich in diesem Lernprozess befinde, ich immer wieder reflektiere, passen meine Lernstrategien noch? Und erreiche ich damit tatsächlich das erwünschte Lernziel? Und wenn dem nicht so ist, dann muss ich in gewissen Abständen das immer mal wieder anpassen, meine Lernstrategie anpassen, damit ich mein erwünschtes Ziel erreiche. Und genauso ist es, finde ich, mit dem ungetrübten, einfältigen Blick auf Gott. So ist es mit unserem Herzen. Wir sollten uns immer mal wieder die Frage stellen, ist mein Blick noch klar, noch einfältig? Oder sind da Dinge in meinem Leben, die ja, meinen Blick trüben, die sich irgendwie ja, dazwischen schieben, die mich in ihren Bann ziehen wollen? Gibt es Lebensbereiche, in denen ich etwas anpassen muss, um das gewünschte Ziel zu erreichen? Gibt dein Auge deinem Körper Licht? Wir kommen zum dritten und letzten Abschnitt. Und den habe ich überschrieben mit: Sorgt euch um meine Sache und ich sorge für euch. Es ist der Vers 24, den lese ich jetzt auch nochmal. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und auch dieser letzte Vers schließt sich diesem vorherigen Part, den wir uns gerade angeschaut haben, an. Auch hier geht es unter anderem um die Aufforderung, einfältig zu werden, sich schlicht und einfach auf Gott einzulassen, ihm allein zu dienen. Es klingt einfach und doch ist es ja oft so schwer. Ich habe in einem Kommentar zu diesem Text gelesen: In der Tat ist es eine Zumutung an den Menschen, wenn man fordert, er solle einfältig werden. Denn von Art und Wesen ist er alles eher als einfach. Die Sorglosigkeit des Vogels oder der Lilie auf dem Feld ist ihm nicht von Natur aus auf den Leib geschrieben. Er ist ausgestattet mit der planenden, vorsorgenden Vernunft, die ihn befreit von der dumpfen Bindung an den Augenblick. Natürlich ist es für uns eine Herausforderung, was Jesus hier von uns fordert. In der heutigen, schnelllebigen Zeit, wo wir gleichzeitig online sind mit dem Laptop, dem Handy, dem Tablet und der Smartwatch meinetwegen, scheint es irgendwie aus einer anderen Welt zu kommen, diese Forderung. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Statt vielseitig sollen wir einseitig leben, sagt Jesus. Weniger ist mehr. Man kann nur einem Herrn dienen. Verzettelt euch nicht. Jesus spricht in diesem Abschnitt und auch in den folgenden Versen, die danach kommen, lest gern weiter, die vielfältigen Sorgen der Menschen an und fordert uns dazu auf, ihm diese zu überlassen und sich stattdessen um sein Reich zu sorgen. Wir werden für das Reich sorgen, an dem wir bauen. Das Angebot, das Jesus uns macht, ist nicht erdrückend, wie es scheint, sondern es ist befreiend. Sorgt euch um meine Sache und ich sorge für euch. Jesus packt uns also nicht zu all dem, was wir sowieso schon irgendwie auf dem Teller haben, noch was obendrauf, sondern er bietet uns einen Tausch an. Statt weiter am eigenen und unvergänglichen menschlichen Reichtum zu bauen und das Reich weiterzubauen und sich darum zu sorgen, werden wir von Jesus eingeladen, an seinem unvergänglichen und göttlichen Reich mit ihm zu bauen und sich um seine Sache zu sorgen. Wir singen jetzt im Anschluss gleich ein Lied oder beziehungsweise wir hören ein Lied. Und dieses Lied kam mir als erstes in den Sinn, als ich die Predigt für heute vorbereitet habe. Das Lied ist ein englisches Lied, es gibt es auch auf Deutsch, aber der englische Text ist etwas präziser, möchte ich sagen. Es heißt Open the Eyes of My Heart, Lord. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich bisher das Lied richtig verstanden habe, denn dieser Satz hat für mich jetzt eine ganz neue Bedeutung. Öffne die Augen meines Herzens, Herr. Ich will dich sehen. Man könnte auch sagen, ich will dich erkennen, ich will dich mit den Augen meines Herzens sehen. Und ich möchte dich einladen, wenn das Musikteam jetzt gleich dieses Lied spielt, dass das dein Gebet an Gott sein kann. Bete es einfach in deinem Herzen mit. Gott, öffne du mir die Augen meines Herzens. Ich will dich sehen. Nimm all das, was meinen Blick trübt, weg. und lass mich klar sehen. Schenk mir einen ungetrübten Blick meines Herzens auf dich. Amen.